Das ARD-Interview der Woche. Mein Name ist Lissy Kaufmann und mein Gast heute ist der Bundesopferbeauftragte und FDP-Bundestagsabgeordnete aus Reutlingen, Pascal Kober. Herzlich willkommen, Herr Kober.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Kober, im Namen der Bundesregierung sind Sie zuständig für die Anliegen von Opfern und Hinterbliebenen von terroristischen Straftaten. Sie sind deren Ansprechpartner und auch Sprachrohr. Der letzte Anschlag von Solingen, der liegt jetzt rund 3 Wochen zurück. Wir reden viel über politische Konsequenzen, wenig über die Opfer. Wie geht's denen heute?
Also vielleicht darf ich mal schildern, wie sich der Anschlag und die darauffolgenden Tage aus meiner Perspektive ereignet haben. Freitagabend geschah der Anschlag. Damit wird sofort der Generalbundesanwalt informiert, dass etwas passiert ist und informiert uns dann wieder. Ich sitze im Bundesjustizministerium, habe dort Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dann ist die spannende Frage oder die entscheidende Frage, die für meine Tätigkeit relevant ist, hat diese Gewalttat ein politisches Motiv? Und das hat sich dann im Laufe des Samstags durch die Ermittlungen und Überlegungen und Prüfungen des Generalbundesanwalts so weit konkretisiert, dass am Sonntagmorgen feststand, er übernimmt die Ermittlungen. Und da habe ich dann entschieden, ich fahre sofort nach Solingen. Ich bin zuständig und eine Mitarbeiterin aus meiner Geschäftsstelle ist in Berlin in den Zug gestiegen und wir sind dorthin gefahren, haben uns mit der Landesopferbeauftragten von Nordrhein-Westfalen, Barbara Havlitzer, getroffen, sind ins Lagezentrum der Polizei gegangen und haben uns dort informiert, und das ist das allererste, welche Versorgung der Betroffenen ist schon angelaufen. Auf der Seite der Betroffenen, glücklicherweise, war die Notfallseelsorge sehr schnell vor Ort und die Opferbetreuung der Polizei. Und wir konnten dann am Mittwoch ein erstes Informationsgespräch durchführen, um erste Hilfsangebote zu unterbreiten oder beziehungsweise Bedarfe und ersuchen und Nöte sozusagen wahrzunehmen. Warum sage ich das? Mein Angebot gilt oder das Angebot des Bundesopferbeauftragten gilt dauerhaft. Wenn Sie fragen, wie geht's den Menschen heute, das ist sehr, sehr unterschiedlich, weil auch die Betroffenheit sehr, sehr unterschiedlich ist. Wir haben Hinterbliebene von Getöteten, wir haben Verletzte, die selber noch in der Genesungsphase sind, die überlebt haben. Aber wir haben zum Beispiel auch Tatzeugen und Ersthelfer, also Menschen, die spontan sich bereit gefunden haben, einfach zu helfen mit dem, was sie hatten. Und für all diejenigen, weil wir sie alle als Betroffene ansehen, sind wir zuständig. Und da sind natürlich die Herausforderungen für die Betroffenen und die Frage, wie geht's ihnen, sehr, sehr unterschiedlich zu beantworten. Und das wird sich auch in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren zeigen, dass so ein Gewaltgeschehen auf Einzelne sehr unterschiedlich wirken kann.
Jetzt haben Sie gerade schon erwähnt, dass es eben auch Seelsorger vor Ort gibt und die Polizei Ansprechpartner hat. Wie kommen Sie da noch ins Spiel? Inwiefern können Sie persönlich vor Ort und Ihr Team den Menschen helfen?
Vor allen Dingen geht es darum, dass wir die Betroffenen erst einmal darüber auch informieren, welche Hilfsangebote gibt es denn? Ja, was wir auch gemacht haben, dass wir ein psychosoziales Hilfetelefon anbieten. Da können wir von Seiten des Bundes 50 Telefonleitungen 24/7 für einen unbegrenzten Zeitraum, solange wir denken, dass es notwendig ist, eine Erreichbarkeit herstellen mit professionellen Helferinnen und Helfern am Telefon, die die Nöte und die Sorgen der Menschen erstmal aufnehmen können. Das Entscheidende ist, und das hat uns der Breitscheidplatz gelehrt, woraus ja auch die Idee für dieses Amt entstanden ist. Es gibt Hilfsangebote in unserem Land, aber keiner ist darauf vorbereitet, Opfer einer solchen Straftat oder Gewalttat oder terroristischen Anschlags zu werden. Und die Menschen wissen dann gar nicht, was es an Möglichkeiten gibt. Und häufig wissen auch die Hilfssysteme auch nicht, wer tatsächlich Betroffener ist. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Die Unfallkasse ist zuständig für die Unterstützung der Ersthelfer. Aber die Unfallkasse ist nicht notwendigerweise informiert über diejenigen, die Ersthelfer sind. Die Polizei erfasst vor Ort alle Daten, leitet sie weiter, sodass wir sie bekommen können über den Generalbundesanwalt. Und wir können dann zum Beispiel sagen, die und die Unfallkasse, weil davon gibt es auch wieder unterschiedliche, ist dann zuständig und beispielsweise die Unfallkasse daraufhin ansprechen, weil wiederum die Unfallkasse die Möglichkeiten und den Auftrag hat, proaktiv auf die Betroffenen zuzugehen.
Welche Bedürfnisse haben denn die Menschen? Ist es, dass sie Redebedarf haben? Geht es aber auch um Geld? Weil ich nehme an, medizinische Versorgung ist auf jeden Fall durch Ersthelfer ja schon mal vorhanden.
Ja, Es geht um psychosoziale Gesprächsangebote. Wir haben ja glücklicherweise jetzt auch eingeführt mit dem neuen Opferentschädigungsgericht das Recht auf den Besuch einer Traumaambulanz. Frage ist, gibt es denn genügend Angebot vor Ort? Ja, und so haben wir zum Beispiel zu unserem runden Tisch auch die Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen eingeladen, die auch anwesend war und gekommen ist. Warum ist das notwendig? Weil vielleicht psychotherapeutische Kapazitäten nicht unbedingt in Solingen ausreichend vorhanden sind, aber im Umfeld, sodass wir vielleicht organisieren können, oder das ist das Ziel, was jetzt angegangen worden ist, dass vielleicht zumindest tageweise oder stundenweise psychosoziale Betreuung aus anderen Landkreisen sich sozusagen in Solingen den Betroffenen annimmt.
Jetzt geht die Thematik, wie geht es den Opfern, in der öffentlichen Debatte ziemlich unter. Wir reden über politische Konsequenzen vor allen Dingen und auch sehr intensiv. Was macht das eigentlich mit den Menschen, die Opfer eines solchen Attentats sind, wenn die Debatte öffentlich in eine andere Richtung geht, aber auch nicht abreißt?
Die Menschen sind da sehr unterschiedlich und ich habe schon wahrgenommen, dass es manchen durchaus auch eine Hilfe ist, dass der Staat jetzt handelt, mit Blick darauf, dass eine so vergleichbare Tat möglichst nicht mehr geschieht. Ich nehme aber auch wahr, dass manche sich jetzt sehr kritisch betrachten, die Diskussion, und sagen, dass diese, sagen wir mal, Diskussion, die dann auch viele Menschen mit Migrationshintergrund vielleicht unter eine Verdächtigung stellt, das will ich eigentlich politisch gar nicht. Ja, und insofern, und das deckt sich mit allen Erfahrungen von Betroffenen von verschiedensten Anschlagsgeschehen, sie haben innerhalb der betroffenen Gruppe auch in den politischen Konsequenzen durchaus unterschiedliche Fragen bzw. Erwartungshaltungen. Wir haben Menschen, die sagen, jetzt ist die Zeit, dass sich etwas ändert, die sich auch selber sehr stark in die politische Debatte einbringen wollen. Wir haben aber auch genau das Gegenteil, Menschen, die sagen, ich brauche Ruhe, ich brauche Abstand, und diese ganze öffentliche Betrachtung und Debatte und die mediale Begleitung, das ist mir zu viel, das wirft mich immer wieder zurück, hilft mir nicht im Alltag, belastet mich.
Sind Sie eigentlich noch persönlich auch in Kontakt mit den Menschen?
Ja, und vor allen Dingen, je länger sozusagen ein Anschlagsgeschehen andauert, also beziehungsweise die Aufarbeitung eines solchen Anschlagsgeschehens, wie ich jetzt berichtet habe, ist ja unser Angebot einerseits dauerhaft und vor allen Dingen wird es dann für die Betroffenen immer relevanter, wenn sich andere Hilfeleistungen, Hilfesysteme zurückziehen. Ich bin natürlich eine Einzelperson. Wir reden hier von einer hohen zweistelligen Betroffenenzahl, weil wir natürlich auch diejenigen mit als Betroffene sehen, die als Tatzeugen, also im unmittelbaren Umfeld der Tat, möglicherweise traumatisiert sind. Das ist natürlich als Einzelperson jetzt nicht zu leisten, alle sozusagen unmittelbar zu treffen und in naher Zukunft zu treffen. Umgekehrt gilt, wenn das gewünscht ist, dann versuche ich das zu realisieren. Aber ich habe eben auch in meiner Geschäftsstelle 9 Mitarbeiterinnen, beziehungsweise nur 8 und einen Mitarbeiter, die da auch den direkten Kontakt halten und auch Ansprechpartner sind.
Was fehlt denn in Deutschland noch, um die Opfer besser zu betreuen?
Also es gibt einiges, was schon gelungen ist. Das möchte ich zunächst einmal hervorheben und was auch verbessert worden ist, seit wir dieses Amt geschaffen haben. Also das heißt, die Bundesregierung in der letzten Legislaturperiode. Wir haben auch beim Opferentschädigungsrecht einiges nachgeschärft und verbessert. Das betrifft zum Beispiel finanzielle Leistungen, die Höhe von finanziellen Leistungen. Das heißt zum Beispiel auch das Recht auf den Besuch einer Traumaambulanz. Das heißt aber auch zum Beispiel, dass diese Frage, die sich damals stellte bei dem Breitscheidplatzanschlag mit dem LKW, wer haftet eigentlich für den LKW? Weil die Kfz-Haftpflichtversicherung da ja nicht zuständig war, weil wir hatten bisher noch keine Regelung, dass ein Fahrzeug, ein Tatwerkzeug für einen Terrorakt werden konnte. Also im Detail kleine Dinge, aber auch im Großen. Was es, glaube ich, wirklich wichtig ist, ist, und da ist auch die Kernaufgabe auf die lange Sicht in meinem Amt, da zu unterstützen, zu lindern, zu ermöglichen, ist, dass die verschiedenen Hilfssysteme so viele Schnittstellen zu den Betroffenen haben oder auch untereinander, dass viele ohne Unterstützung da einfach es schwer haben, sich zu orientieren. Da geht es um unterschiedliche Zuständigkeiten und dann geht es auch um den würdigen und empathischen Umgang mit den Betroffenen. Wir reden hier von Menschen, die vielfach schwer traumatisiert sind, die auch als Betroffene nochmal eine besondere Herausforderung haben, weil sie in aller Regel Personen der Zeitgeschichte werden und damit auch dem medialen und dem öffentlichen Inanspruchnahme ausgesetzt sind. Und da muss man eben auch, sage ich mal, in meiner Forderung oder mein Wunsch und meine politische Stimme, die ich da erhebe, einfach auch eine besondere Sensibilität an den Tag legen, wenn man mit den Betroffenen umgeht. Und da ist, glaube ich, noch einiges verbesserungswürdig.
Können Sie da ein Beispiel nennen von jemandem vielleicht, der das berichtet hat, was da an Einfühlungsvermögen noch nicht ganz vorhanden ist?
Naja, unser Sozialstaat lebt ja von der Vorstellung, jeder kommt zunächst einmal selbst zurecht und wenn er einen Bedarf hat an Unterstützung der Solidargemeinschaft, dann muss er den nachweisen. Wir kennen das alle vom Arztbesuch, wenn wir krank sind und die Diagnose gestellt ist, dann kriegen wir ein Rezept und dann zahlt die Krankenkasse. Das ist, wenn es um therapeutische Angebote geht oder um Erwerbsminderungsrenten oder ähnliches, verbunden mit einem aufwendigen Begutachtungsverfahren. Und viele Betroffene empfinden es nicht immer so als würdigend und empathisch, wenn sie das Gefühl haben, es wird in Frage gestellt, dass es ihnen schlecht gehen könnte. Die Begutachtungen werden manchmal doch sehr nüchtern durchgeführt und die Betroffenen sagen, es steht ja außer Frage, dass ich am Anschlagsort war. Eigentlich stand doch in jeder Zeitung, was da passiert ist. Es muss doch offensichtlich sein, dass es mir nicht so ohne weiteres gut geht. Aber die Nüchternheit des bürokratischen Prozesses der Begutachtung führt dann zu einer Entfremdung, manchmal auch Retraumatisierung und wirklich zu einer Entmutigung. Und da würde ich mir wünschen, dass es einfach an der Stelle mehr Sensibilität auf allen beteiligten Seiten gibt. In vielen Einzelfällen können wir vermitteln, in vielen Einzelfällen können wir da unterstützen. Aber es ist ja auch eine generelle Frage, wo wir, glaube ich, einfach erkennen müssen, dass das, was wir heute als Opferschutz verstehen, ein anderes Niveau oder eine andere Herangehensweise erfordert, als wir es vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren noch für selbstverständlich hielten.
Herr Gruber, Sie sind Theologe, haben auch als Pfarrer gearbeitet und als Militärseelsorger, waren unter anderem auch mit Soldaten in Mali. Inwiefern hilft Ihnen diese Erfahrung heute im Amt?
Ja, in besonderer Weise deshalb, weil ich das Krankheitsbild Traumatisierung recht gut kenne. Und das ist eine sehr heimtückische, ich sage jetzt mal, Erkrankung, die häufig damit einhergeht, dass die Symptome, also im Sinne von die Belastung, auch erst Jahre später mitunter auftritt und so zerstörerisch für ein Leben wirken kann. Also das ist das, was ich jetzt aus der Militärseelsorge insbesondere mitnehme. Die Menschen sind auch nicht immer einfach. Ja, ein Trauma verändert Persönlichkeiten und es ist durchaus auch ein Stück weit manchmal befremdlich vielleicht das ein oder andere Verhalten. Aber wenn man weiß, was so eine Traumatisierung mit jemandem machen kann, dann hat man Verständnis oder gewinnt man Verständnis für die Menschen so, wie sie dann sind. Und das ist, glaube ich, das, was ich aus der Arbeit als Militärseelsorger mitgenommen habe, wovon ich jetzt profitiere.
Jetzt hören Sie ja sehr viele Geschichten, vielleicht auch Details von den Anschlägen und bekommen Emotionen mit. Wie gehen Sie denn persönlich damit um? Wie können Sie da vielleicht eine gewisse Distanz wahren, damit Sie selber nicht traumatisiert werden?
Also zunächst einmal bin ich ein gläubiger Christ und da habe ich meine Stabilität im Inneren. Aber des Weiteren weiß ich natürlich auch, dass es hilfreich ist, immer wieder zu reden über das, was man hört. Und das geht natürlich dort, wo wir über personenbezogene Daten, also Datenschutz reden, nur im engsten Kreis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich habe meistens, wenn ich unterwegs bin, meinen eigenen Fahrer dabei, der natürlich auch unter den entsprechenden Geheimhaltungspflichten liegt. Und das erlebe ich und das mache ich auch sehr bewusst, dass ich auch einfach mal, wenn ich aus einem Gespräch ins Auto steige, zumindest mal so im Allgemeinen vielleicht mal sage, das hat mich jetzt aber berührt oder das hat mich jetzt aber frustriert oder das hat mich jetzt auch gefreut. Ja, und das ist ganz wichtig, dass man in der Lage ist zu reden, auch über seine eigenen Gefühle und seine eigene Gefühlswelt, damit sich innerlich nichts anstaut. Und diese Selbstfürsorge, die lernen wir natürlich auch als Militärseelsorger.
Sie sagten es gerade, Sie sind gläubiger Christ, Sie haben Theologie studiert. Ihre Mutter, die war in der SPD und da habe ich mich gefragt, wie kam denn der Schritt, dass Sie dann in die FDP eingetreten sind und in die Politik gewechselt sind?
Ja, in die Politik gewechselt bin ich, weil ich ohnehin als Teenager schon ein sehr politischer Mensch war. Jetzt nicht unbedingt parteipolitisch, aber ich hatte so meine Flughöhe war Martin Luther King. I have a dream, das haben wir im Englischunterricht gehört. Ich hatte einen klasse Religionslehrer. ein super Gemeindepfarrer und ich habe einfach die Vorstellung gehabt, wenn alle mit anpacken, also wenn jeder Verantwortung übernimmt und ich habe das in meiner Kirchengemeinde erlebt, wo ich als Teenager aktiv war, dann gestalten wir Wirklichkeit und verändern unseren Sozialraum Kirchengemeinde durch Angebote, die wir für Jugendliche machen. Wir gründen Jugendgruppen, wir machen Gemeindefeste und ähnliches und dieser, ich sag mal, wir packen mit an, das hat mich damals natürlich sehr motiviert. Und ich habe aber dann während des Studiums mich viel mit der Frage auseinandersetzen dürfen, auch über Fragen zum Beispiel unseres Grundgesetzes, also welches Menschenbild steckt da eigentlich dahinter, und mich mit der Frage auseinandergesetzt, welche Regierungsform ist eigentlich die aus christlicher Sicht angemessen, und kam auf die Demokratie. Also das klingt jetzt ein bisschen naiv, aber wenn man das mal tief durchdenkt, dann muss man auch als Christ zu diesem Ergebnis kommen. Das war nicht immer selbstverständlich in den Kirchen, die waren nie Vorkämpfer für die Demokratie. Auch aus theologischen Gründen nicht, aber aus meiner theologischen Begründung schon. Und damit war ich zunächst einmal ideeller Unterstützer und wollte nur Mitglied einer Partei werden, um meine ideelle Unterstützung zu zeigen und zu leben und dieses Selbstbewusstsein zu haben. Ich unterstütze diese Demokratie als Regierungsform, und alles Weitere sind dann Fragen von Begegnungen mit Menschen, die sagen, Mensch, Sie sind doch ganz geschickt oder Sie könnten doch sich vorstellen, vielleicht für dieses Amt mal sich zu bewerben. Und schlussendlich war mal die Frage, kandidieren Sie doch für uns für den Bundestag? Und dann habe ich es mich getraut und habe es geschafft. Ja.
Wo liegt denn die Verbindung zwischen den liberalen Werten der FDP und dem christlichen Glauben?
Also ich bin ja evangelischer Christ, und da ist natürlich die persönliche, individuelle Beziehung zu Gott ein konstitutives Merkmal des Protestantismus. Und um es mal ein bisschen in einfacheren Worten zu sagen, Gott sieht jeden Einzelnen. Und diese Hochschätzung und die Wertschätzung des Individuums, die mir übrigens auch leitend ist, wenn ich jetzt als Seelsorger unterwegs bin, weil ich jeden Einzelnen weiß, der mir gegenüber ist, auch so eigenartig er vielleicht zum Beispiel durch Traumatisierungen ist, er ist ein geliebtes Kind Gottes. Und diese Hochschätzung des Individuums, dass der Einzelne einen Wert hat und nicht nur die Gesellschaft als Ganze, das finde ich in der politischen Philosophie des Liberalismus so wertschätzend. Und wir wollen ja eigentlich als Liberale, dass jeder Mensch, jeder Einzelne in der Lage ist, seine Begabungen zu entdecken, zu entfalten und für sich und andere einsetzen zu können. Und das deckt sich mit dem christlichen Blick auf den Menschen, ihn als Einzelnen zu würdigen und als Einzelnen zu sehen.
Auch wenn die FDP bei Themen wie Eizellenspende, Abtreibung, Adoption vielleicht nicht unbedingt das Bild oder die Ideen der Kirche widerspiegelt.
Ja, dann wird man in den einzelnen Fragen nochmal unterscheiden müssen zwischen der römisch-katholischen Kirche und der evangelischen Kirche und auch bei der evangelischen Kirche wieder zwischen unterschiedlichen Strömungen. Ich bin da in einzelnen dieser Fragen, die Sie jetzt genannt haben, durchaus auch anderer Meinung als die Mehrheit meiner Partei. Aber ich finde, was wir allesamt mal wieder lernen müssen in unserer Gesellschaft, ist, dass es auch andere Meinungen gibt und dass wir den Streit der Meinungen durch Mehrheitsentscheidungen entscheiden und dann auch akzeptieren müssen. Das heißt, ich bringe meine Argumente durchaus vor. Also Präimplantationsdiagnostik war ganz früh in meiner Zeit in der FDP ein ganz großes Thema. Jetzt haben wir natürlich ähnliche Fragen in der Reproduktionsmedizin, wo es immer wieder auch zwar eine Minderheit, aber doch auch andere Kolleginnen und Kollegen gibt. Sterbehilfe beispielsweise, großes Thema gewesen in der letzten Legislaturperiode und wird auch wieder kommen. Das, wo ich dann halt eine Minderheitenmeinung und so gut meine Argumente tragen, eben mich dafür einsetze, dass ich die Mehrheiten ändere. Aber ich lebe trotzdem ganz gut auch in einer Partei, wo die Mehrheitsmeinung eine andere ist. Weil wir nur die eine Möglichkeit haben in einer Gesellschaft von 82, 83 Millionen Menschen, dass wir akzeptieren, dass es sehr unterschiedliche Meinungen gibt und damit auch einen Frieden finden.
Politik heißt das ja auch oft, ist ein schmutziges Geschäft und manche würden auch sagen, in Teilen vielleicht unmoralisch. Wie passt das mit einem tief fundierten christlichen Glauben zusammen? Kommen Sie da manchmal, stoßen Sie da an Ihre Grenzen in der politischen Welt, im politischen Berlin?
Nein, weil ich erstens nicht glaube, dass Politik ein schmutziges Geschäft ist. Ich glaube, man kann es schmutzig betreiben. Also jetzt rede ich nicht von Straftaten, das lassen wir mal außen vor, das soll ja auch schon vorgekommen sein, aber natürlich kann man auch unterschiedliche Ansprüche an sein eigenes Handeln haben. Und vielleicht gibt es Politiker, die lügen, aber vielleicht kommt man auch ganz gut durch, wenn man nicht lügt. Aber wahr ist, dass man nicht immer alles sagen kann, was man weiß. Aber das ist ja auch als Seelsorger so, weil ich ja auch dort unter gewissen Geheimhaltungspflichten bin. Und dass man manchmal vielleicht bestimmte Dinge vielleicht nicht vollständig erzählt. Aber die Frage ist, versuche ich das sozusagen zu Lasten und auf Kosten sozusagen des anderen zu machen, oder versuche ich immer noch bei all dem auf Augenhöhe mit dem anderen umzugehen?
Für sich selbst kann man das ja entscheiden, aber man hat ja auch mit Politikerkollegen und vielleicht auch Parteikollegen zu tun, die das nicht so sehen.
Also Parteikollegen natürlich auf gar keinen Fall. Aber ich würde mal sagen, es soll schon vorgekommen sein, dass es Kollegen vielleicht aus anderen Parteien gibt. Ja, aber damit müssen wir umgehen. Und wenn wir jetzt gerade über Terroristen reden, ja, die Welt ist nicht nur gut. Und jeder letzten Endes ist auch, wie Evangelische sagen würden, Christen sagen würden, Sünder und Gerechter zugleich. Also jeder hat natürlich auch seine schwarzen Seiten. Aber die Frage ist, was dominiert in einem selbst? Und dass man manchmal mit der sündigeren Seite des anderen konfrontiert ist, damit muss man umgehen. Aber man muss sich ja nicht deshalb mit seinem eigenen Niveau dem anschließen oder anpassen.
Wie christlich ist eigentlich die FDP?
Also die FDP ist eine liberale Partei, deshalb umfasst sie natürlich auch kirchenkritische Traditionen, auch historisch. Das findet sich auch in der FDP wieder. In den 70er Jahren gab es mal die Vorstellung bei der FDP, die Kirchensteuer abzuschaffen oder ähnliches. Es gab aber umgekehrt auch immer eine sehr protestantische, insbesondere protestantische Tradition. Also wenn Sie sich unseren ersten Bundespräsidenten vergegenwärtigen, Theodor Heuss, oder den ersten Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Reinhold Meyer, das war protestantisches Bürgertum at its best. Oder denken Sie an Hildegard Hamm-Brücher, die in den 70er Jahren und im Grunde genommen die Hauptrednerin auf allen Kirchentagen war, also aus dem politischen Bereich. Also es gab auch und gibt auch immer diese Tradition, und besonders ist an der deutschen politischen Liberalismus-Tradition, dass sie aus dem kleinen Kreis von evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrern und Christen entstanden ist. Und unsere uns nahestehende politische Stiftung, die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, ist benannt nach Friedrich Naumann, einem evangelischen Pfarrer, der damals eine der beiden Vorgängerparteien der FDP gegründet hat.
Also fühlen Sie sich da gut aufgehoben?
Absolut.
Wenn man das so einordnet, Politiker, Theologe, Christ, ist das für Sie alles auf einer Ebene, oder würden Sie sagen, irgendwas steht da drüber und das sind Sie, wenn Sie sich definieren müssten, in allererster Linie?
Naja, also als Christ ist man sich ja bewusst, dass die Erkenntnis durch den Heiligen Glaube und aber auch letztlich jede Erkenntnis durch den Heiligen Geist geweckt ist. Und damit ist man auch absolut Demokrat, weil man nicht für sich in Anspruch nehmen kann, alles zu wissen. Aber klar ist auch, in der Politik ist am Ende richtig, was eine Mehrheit findet, zumindest mal für einen gewissen Zeitraum. Und diese Relativität, sage ich mal, von Wahrheit, die manchmal schwer zu ertragen ist für viele, nicht für mich, die ist natürlich bei christlichen Überzeugungen nicht so schnell wechselnd, wie vielleicht politische Mehrheiten die Gesetze ändern können. Das heißt, die Verbindlichkeit meines Glaubens ist eine höhere, nicht meiner Werte, die ich in der Politik verfolge, aber die Entscheidungen fallen sozusagen nicht allein nach Wahrheitskriterien, individuellen in der Politik. Wahrheit ist ja auch je nach Perspektive durchaus eine andere, erleben wir ja in der Politik gerade, sondern es ist eine relative, im Moment gibt es für etwas eine Mehrheit oder eben nicht. Aber damit seinen Frieden zu schließen, weil man mit anderen friedlich zusammenleben will, das ist, glaube ich, auch eine christliche Haltung.
Jetzt ist die FDP in Umfragen, wir sind 12 Monate vor der nächsten Bundestagswahl entfernt. In den Umfragen kommt sie nicht ganz über die 5%-Hürde. Könnte also sein, dass sie eventuell nach der nächsten Bundestagswahl wieder aus dem Parlament fliegen. Haben Sie da schon Pläne, was Sie dann machen würden? Gibt es vielleicht Ziele für die Zeit nach dem Parlament?
Also zunächst einmal wird es nicht eintreten, was Sie beschrieben haben. Wir waren auch in der letzten Legislaturperiode in Oppositionszeiten über die Jahre selten weit von der 5%-Hürde entfernt. Das ist eine Eigenschaft unserer Wähler, dass sie sich relativ spät zu uns bekennen und immer vor wichtigen Wahlen und die Funktion und den Sinn der FDP sozusagen sehen und sich dann auch öffentlichen Umfragen bekennen. Ich habe ein Rückkehrrecht zur Kirche, ich bin beurlaubt, und das wäre so wie damals 2013 auch, als ich aus dem Bundestag ausgeschieden war, wäre das zunächst jedenfalls meine berufliche Heimat, dann auch wieder, wenn ich nicht mehr in der Politik tätig bin.
Es gibt ein Leben nach der Politik.
Das hoffe ich sehr, weil ich glaube, das ist etwas auf Zeit, das muss man sich ja immer auch bewusst sein. Es gibt wenige, die wie Wolfgang Schäuble 50 Jahre lang im Deutschen Bundestag saßen. Und ich halte es auch für richtig, dass es einen Wechsel gibt in der Demokratie. Und man darf auch nicht vergessen, die Abgeordneten nehmen ihre Arbeit sehr, sehr ernst und arbeiten sehr, sehr viel. Es ist natürlich auch mit Belastungen verbunden und Entbehrungen, was das Privatleben und Ähnliches anbelangt. Insofern, ja, es gibt ein Leben nach der Politik, und auf das freue ich mich auch, wobei ich im Moment sehr gerne Politiker bin und als Politiker auch sehr gerne Bundesopferbeauftragter.
Herr Kober, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.